Die Customer Journey bei Jura ist überhaupt keine. Jura präsentiert sich, das Recht präsentiert sich wie eine fest verschlossene Burg. Da kommst du nicht rein.
Herzlich willkommen zum LeakHair Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LeakHair Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast und zwar Markus Hartung. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Zoe.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben ja schon viel in den letzten Jahren immer wieder gesprochen und analysiert und ich verfolge deine Vorträge natürlich auch seit Stunde 1 mit ganz viel Spannung und ehrlich gesagt, damals eure Studie am Bucerius Law School war die Grundlage meiner Masterarbeit, von daher, also ich verfolge dich eigentlich schon, bevor du wusstest, dass ich dich verfolge. Ich bin so dankbar, dass du heute hier bist und wir haben ganz spannende Themen mitgebracht, aber bevor es losgeht, würde ich dich einmal bitten, obwohl eigentlich eh dich jeder kennt, aber vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, dich einmal vorzustellen, wie sozusagen bist du zu dem geworden, wo du heute bist, was gab es da für Stationen, nimm dir Zeit. Ich glaube, für alle die dich noch nicht kennen, gibt es wahnsinnig viel Spannendes zu lernen.
Also, ich bin Rechtsanwalt in Berlin und bin jetzt auch nicht mehr so der Allerjüngste und habe deswegen schon so eine ziemlich lange Karriere in unterschiedlichsten Formaten hinter mir. Ich habe angefangen als Einzelanwalt in einer kleinen Bürogemeinschaft. Dann bin ich in eine Sozietät gewechselt, die galt damals als groß, heute nicht mehr. Dann wurde sie immer größer, war eine Zeit lang mal die größte Kanzlei in Deutschland, Oppenhoff und Rädler. Und dann wurde ich da in die Geschäftsführung gewählt und war für IT zuständig. Das war 1998, ja, da gab es noch eine fleckendeckende E-Mail. Und ein Jahr später wurde ich zum Managing Partner gewählt und dann mergte Oppenhoff und Rädler mit Linklaters und dann wurde ich German Managing Partner. Und das war ich dann eine Reihe von Jahren, bin dann im November 2009 ausgeschieden, da war ich gerade so ein bisschen über 50 und dachte, jetzt muss irgendwie was Neues her. Und dann bin ich an die Bucerius Law School in Hamburg gegangen und habe ein Institut gegründet und für viele Jahre geleitet. Das war das Bucerius Center on the Legal Profession. Und das ging bis 2018. Und 2018, also in der Zeit habe ich immer in Berlin gelebt und hatte hier auch mein Büro. Das Schöne an Hamburg ist und an der Uni ist, dass man eben die akademische Freiheit hat. Und dann hatte ich auch den Eindruck, ich muss wieder was Neues machen und habe mit anderen Menschen zusammen eine neue Kanzlei gegründet, nämlich Chevalier Rechtsanwaltsgesellschaft. Das ist eine softwarebasierte Kanzlei, die sich ausschließlich um Arbeitnehmer kümmert, macht nur Arbeitsrecht für Arbeitnehmer und ist eben softwarebasiert. Gehört so zum Dunstkreis der Allright-Gruppe, da gehört so Flightright zu und Freem und also alles in so einem sehr innovativen Umfeld. Und neben dieser ganzen Anwalterei bin ich noch viel ehrenamtlich tätig, insbesondere im Deutschen Anwaltverein. Bin ich seit 2006 Mitglied im Berufsrechtsausschuss, war lange Jahre Vorsitzender und mache als Rechtsanwalt heute eigentlich auch ausschließlich Berufsrecht. Also für Rechtsanwälte, für Startups, für Unternehmen, die Zugang zum Rechtsmarkt wollen. Und alles, was ich tue, beschäftigt sich mit Entwicklung des Rechtsmarkts, Entwicklung von Kanzleien, Zukunft von Kanzleien, insbesondere Digitalisierung schon seit vielen Jahren und das mache ich durch Studien, durch Veröffentlichungen, durch so. Also ein ziemlich buntes Leben, total interessant. Man lernt so nette Leute wie dich und viele andere kennen. Und vielleicht sollte man sagen, LeakHair ist die Software, mit der ich arbeite. Schon seit vielen Jahren. arbeite ich mit der Software und die ist mir irgendwie so Teil meiner täglichen Bewegung geworden, dass ich jeden Tag mit LeakHair zu tun habe. So, das gibt's über mich zu erzählen.
Das Schönste, was du hättest sagen können. Ja, wir tun auch jeden Tag tätig alles dafür, dass du weiterhin happy bleibst und immer eine schicke Software zur Verfügung hast. Aber vielen Dank erstmal. Du hast es ja gerade auch schon erwähnt, die Zukunft des Rechtsmarkts, die Zukunft von Kanzleien. Du hast selber schon über Chevalier als, sage ich mal, sehr innovatives, neues Kanzleikonzept, softwarebasiert gesprochen. Darüber wollen wir heute sprechen. Wie sieht die Zukunft der Anwaltschaft aus? Wie sieht die Zukunft des Rechtsmarktes aus? Es sind ja nicht nur Kanzleien sozusagen auf diesem Markt, tätig. Was sind deiner Meinung nach eigentlich die größten Treiber, aber vielleicht auch die größten Chancen? Und nur ganz kurz vielleicht die größten Hindernisse, weil wir wollen ja sehr optimistisch, positiv heute die Dinge beleuchten. Magst du da vielleicht erstmal so eine grobe Einschätzung geben und dann können wir uns ins Detail einarbeiten?
Also, was wir bei Bucerius eigentlich schon sehr früh uns eingehend angeguckt haben, ist die Frage, welche Rolle und welche Bedeutung Technik auf die anwaltliche Arbeit hat. Das klingt jetzt so ein bisschen, also wenn man sagt Technik, dann klingt das ein bisschen zu allgemein. Die Frage war immer, gibt es neben der Technik, die die anwaltliche Arbeit unterstützt, also so Infrastruktur, Projektverwaltung, Textverarbeitung, alles das, was man für die Arbeit braucht, gibt es vielleicht auch Software oder Abläufe, die anwaltliche Arbeit ersetzt oder vielleicht müsste man sagen, nicht anwaltliche Arbeit, sondern die Arbeit, die auch Anwälte tun. Kann es das ersetzen? Das war so ein Treiber, den wir uns angeguckt haben. Und dann haben wir gesehen, insbesondere international, wie sehr nichtanwaltliche Dienstleister oder nichtanwaltliche Rechtsdienstleister, die hießen in Amerika, hießen die immer Alternative Legal Service Providers. Und Alternative hieß einfach nur Non-Lawyer. Das heißt, Dienstleister, die ganz überwiegend mit Technikeinsatz Arbeiten übernahmen und neben die Anwälte als Wettbewerber um das Geschäft mit großen Unternehmen rückten und die Anwaltschaft als solches, also insbesondere natürlich Wirtschaftskanzleien, auch internationale Kanzleien, sind eigentlich seit also 10, 12, 13 Jahren hauptsächlich damit beschäftigt, wie sie sich einerseits abgrenzen gegenüber diesen neuen Wettbewerbern und was sie von diesen neuen Wettbewerbern eigentlich lernen und übernehmen können, um ihrerseits eine andere und attraktivere Dienstleistung zu bieten. Denn, also ich sage einfach nur mal so an Stichworten, was Anwälte sicher inzwischen gelernt haben und was in Wirtschaftskanzleien ganz selbstverständlich ist. Das, was man so Schnittstelle zwischen Anwalt und Mandant nennt, also wie selbstverständlich Arbeitsergebnisse nicht in Form eines Memos per Post zu übersenden oder zu faxen, sondern in der Form, in der ein Mandant es bestellt, abzuliefern, und zwar auch zu der Zeit, zu der man das gesagt hat und in dem Kostenrahmen, der vorher bereits transparent war. Also eine ganz andere Verbindung zwischen Anwalt und Mandanten herzustellen, ist eine Sache, die es lange Zeit so nicht gegeben hat. Und da ist ganz viel durch Technik möglich geworden. Und das ist eben nicht nur die Schnittstelle, also wie liefert der Anwalt seine Ergebnisse ab, sondern welche Beratungs- und Unterstützungsprodukte bieten Kanzleien an, die ihrerseits nicht in erster Linie anwaltlich sind. Damit meine ich zum Beispiel so rein softwareunterstützte Rechtsdienstleistungen, was man findet im Bereich der Vertragsüberprüfung oder des Vertragsmanagements. Zum Beispiel bei Honorarkräften stellt sich immer die Frage für Unternehmen, sind das eigentlich wirklich Honorarverträge oder sind es nicht versteckte Arbeitsverträge? Und die Risiken, die damit verbunden sind, sind immens. Denn es stellt sich erst nach ein paar Jahren raus bei einer Betriebsprüfung, ob das nicht eigentlich doch ein Arbeitsvertrag war und also sozialversicherungspflichtig und der Arbeitgeber haftet dafür. Das heißt, der muss, wenn er mit vielen Teilzeitkräften arbeitet oder mit Temps, muss er sicher sein, ob die Verträge, die er abschließt, Arbeitsverträge sind oder Honorarverträge. Und da haben einige Kanzleien so eine Software entwickelt, mit der Mandanten, und zwar da, wo es unmittelbar gebraucht wird, etwa in der Personalabteilung, direkt über eine Schnittstelle zugreifen können auf eine Software. Und in den meisten Fällen kann man die Fragen durch eine Software beantworten. Und es bleibt nur ein kleiner Teil übrig, in dem es zum Einsatz von Anwälten kommt. Und diese Veränderung der Mischung der anwaltlichen Dienstleistung zwischen Technik einerseits und der persönlichen Dienstleistung andererseits, was auch immer in Bewegung ist, das ist die große Herausforderung, mit denen Anwälte ausgesetzt sind. Und das sind jetzt nicht mehr nur noch die Großen, sondern das geht auch runter in kleinere Kanzleien. Also ob das jetzt spezielle Boutiquen sind oder einfach eine Wirtschaftskanzleien, die nicht so groß und international aufgestellt sind. Aber das ist die große Herausforderung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat und die auch immer noch stattfindet.
Absolut. Ich vielen Dank erstmal für die Beschreibung und den Kontext. Ich glaube, ein Ausdruck dessen ist ja am Ende auch direkt eigentlich schon eure Kanzlei. Die ist ja, wenn man so will, im Vergleich zu anderen Kanzleien vielleicht etwas ungewöhnlich, weil A, ihr nicht nur wahnsinnig Software unterstützt, von vornherein das aufgesetzt hat. Das hat natürlich auch den Vorteil, ihr habt ja neu die Kanzlei gegründet. Das hat man natürlich einfache Startbedingungen, als wenn man Dinge verändern muss. Das ist sehr typisch. Das kennen wir als Softwarehersteller sehr gut, die Veränderungsprozesse. Aber nicht nur das, sondern ihr habt auch, und ich finde, das spricht eigentlich auch für diese Veränderungen im Markt, ihr habt euch sehr spezialisiert, thematisch, ja, und euch eine klare Positionierung, was ja eigentlich eine Vermarktungsstrategie auch ist, wenn man sagt, welchen Markt möchte ich ansprechen? Und es gibt ja viele Kanzleien, die sagen, ich mache von bis alles und dann vielleicht nicht ganz so digital bisher und mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr, aber sind so ein bisschen von der Positionierung her nicht so ganz klar. Und vielleicht kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie kam es dazu bei Chevalier, dass ihr das so klar abgesteckt, sage ich mal, angegangen seid? Und merkt ihr dadurch, du hast ja schon andere Kanzleien von innen erlebt in verschiedenen Rollen, wo siehst du da den Unterschied oder kann man das überhaupt so fühlen?
Im eigentlichen Bild des Anwalts ist eigentlich eine Spezialisierung so nicht angelegt, denn der Rechtsanwalt ist eigentlich der berufene Vertreter in Rechtsangelegenheiten allgemein. Aber es gibt nun schon seit vielen, vielen Jahren eine Spezialisierung. Das war aber vor noch viel, viel mehr Jahren unüblich und auch nicht unbedingt standesgemäß, dass einer sagte, ich bin Spezialist für X. Da sind wir aber heute nicht mehr. Wir kamen mit Chevalier. Vielleicht muss man sagen, ein bisschen auch mit der DNA, die Flightride hat. Ich weiß nicht, ob jeder der Hörer Flightride kennt, aber das ist eben das Tool, mit dem man Flugverspätungsansprüche geltend machen kann, wenn man einen verspäteten Flug hatte. Und Flightride konzentriert sich nur auf dieses Produkt. Und das machen die seit über 10 Jahren und sie sind extrem gut darin. Es gibt auch andere Unternehmen, die das machen, aber der Fokus auf dieses Produkt und auch die Fähigkeit, alles zu wissen und alles zu können, was man in diesem Bereich können muss. Also zum Beispiel auch höchstrichterliche Entscheidungen erstreiten bei BGH und EuGH. Das geht eigentlich letztlich nur, wenn man hochspezialisiert arbeitet. Im Arbeitsrecht ist es eigentlich nicht zwingend, dass man sagt, man konzentriert sich auf Arbeitnehmer und auf das Arbeitsrecht. Es macht schon Sinn, sich auf das Feld zu konzentrieren, weil das schon sehr speziell und umfangreich ist. Das kann man nicht gut nebenher machen. Aber für uns war die Überlegung, wir wollen in unserer Kanzlei zwei Dinge erreichen. Wir wollen bestmöglichen Service für Mandanten liefern und die sollen möglichst nicht viel dafür bezahlen. Also wenn es irgendwie geht, sollen die davon profitieren, dass wir Technik einsetzen. Wofür setzen wir Technik ein? Das eine ist, um zu standardisieren und zu automatisieren, was geht. Also wenn wir irgendwo Workflows finden, in denen nicht immer wieder derselbe Handgriff getan werden muss, dann machen wir uns IT zunutze. Und das Zweite ist eigentlich noch mehr, wir sammeln aus den Fällen, die wir bearbeiten, alle Falldaten, alles. Und wir bauen einen Pool an Wissen auf mit dem Ziel, so haben wir angefangen, mit dem Ziel, eine solche Falldatenbank zu haben, dass wir bei Eingabe eines neuen Falls automatisch in unserer eigenen Datenbank Hinweise dafür kriegen, wie bestimmte Fälle eigentlich zu behandeln sind. Das ist, als wir es angefangen haben, 2018 darüber nachzudenken, war das, glaube ich, noch einigermaßen, na, revolutionär nicht, aber ungewöhnlich, das so zu machen. Inzwischen ist mit Ankunft der Sprachmodelle und mit mehr Verwendung von semantischen Suchmaschinen, das war 2018 noch nicht Standard, merken wir plötzlich, wie das ein Modell ist, was mehrere Unternehmen anbieten, nämlich Suchmaschinen, die es ermöglichen, dein eigenes Know-how zu erschließen. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, was das für eine Power ist, wenn du dein eigenes Know-how erschließen und strukturieren kannst. Ein Megathema in Kanzleien, die Teilung von Know-how. Also eine Akte am Ende auszuweiten und alles an Know-how da rauszuholen, was da entstanden ist durch die Arbeit der Leute und es zu strukturieren und anderen zugänglich zu machen. Du, das steigt deine Produktivität und auch deine Qualität ungleich viel mehr, als wenn man immer sagt, ja, wir haben hier Experten für alles. Aber was sie eigentlich alles genau wissen, das weiß man nicht. Jedenfalls diese zwei Ziele. Die haben wir verfolgt und das bekommt man nur hin, wenn man sich wirklich konzentriert. Wobei man sagen muss, das ist dann nicht so, dass man immer nur Kündigungsschutzklagen macht. Arbeitsrecht für Arbeitnehmer ist sehr viel Arbeitsrecht, sehr viel Sozialversicherungsrecht. Also alles Begründung nicht so sehr, also Begründung von Arbeitsverhältnissen ist für viele Arbeitnehmer kein Beratungsthema. Man guckt in dem Vertrag, wie viel Urlaub man hat, wie hoch das Gehalt ist und Dienstwaren vielleicht noch so. Das ist beim Mainstream so. Aber wenn es dann so in den laufenden Arbeitsverhältnissen, da knirscht es immer und am Ende knirscht es sowieso. Das ist schon sehr umfassend, aber wir glauben eben, dass wir nur dann wirklich gut werden als Arbeitsrechtler, wenn wir sagen, wir konzentrieren uns absolut darauf. Wir sammeln Daten und Wissen und Erfahrung und sind in der Lage eben, mal ein praktisches Beispiel. Wenn jemand zu uns kommt und gekündigt worden ist und vielleicht so den Eindruck hat, jetzt nicht so schlimm, und hat auf der anderen Seite aber einen Arbeitgeber, der erstmal eigentlich nicht so richtig will, weil er meint, die Kündigung ist berechtigt, dann gelingt es uns mit unseren vielen vergleichbaren Fällen eine andere Handlungssituation vorgerichtlich herzustellen, als es das wäre, wenn wir uns erst in den Prozess begeben müssen. Und wenn wir für einen Mandanten schon vor Erhebung der Klage verhandeln und ein gutes Ergebnis rauskriegen, dann ist es für den günstiger. Der muss im Arbeitsgerichtsverfahren nämlich seine Kosten selber tragen. Und wenn wir noch nicht Klage erhoben haben, dann dürfen wir günstigere Tarife anbieten, als wenn wir Klage erheben. Dann haben wir ja die Mindestsätze des RVG. Das heißt, die Schnelligkeit, die wir haben und das schnelle Erkennen von, was ist in dem Fall drin, hilft einem Mandanten, weil wir nicht erst Klage erheben, sondern schon vorher das erzielen können. Das ist so ein Anwendungsbeispiel und das so quasi der Verzicht auf die Klageerhebung und die damit verbundenen Gebühren. Das kannst du dir nur leisten, wenn du viele, viele, viele Fälle im Arbeitsrecht machst und nicht immer mal so einen in der Woche und dann möchtest du möglichst gern gebührenmäßig alles mitnehmen, was drin ist. So, das beschreibt so ein bisschen, das macht uns stark und attraktiv. Das glaube ich, kann ich ein bisschen als Eigenwerbung sagen. Aber ich kann für die vielen Kollegen, die auch so spezialisiert sind, sagen, das macht die gerade stark. Wenn du spezialisiert bist und tust wirklich nur das, was du wirklich richtig gut kannst und beteiligst deine Kunden an dem Erfolg, den du hast, dass die wirklich daran teilhaben können, was Besseres kann ja gar nicht passieren. Du erwirbst einfach eine sehr gute und starke Marktstellung und kriegst gutes Feedback von Leuten. Also besser kann es eigentlich nicht sein.
Perfekt, ich kann dir nur zustimmen. Am Ende hast du ja verschiedene Aspekte auch nochmal quasi zusammengeführt. Das eine ist dieses Mandanten- oder Kundencentricity. Ja, Mandantencentricity kennt ja jetzt auch nicht jeder. Und das ist wirklich einfach den Kunden und seine Bedürfnisse oder in diesem Fall eben den Mandanten in den Vordergrund stellen. Und das ist ja in anderen Branchen ganz, ganz üblich, in der juristischen Branche noch nicht ganz so weit verbreitet. Deshalb, das ist so das eine, was ihr tut. Dann seid ihr ja ganz klar auch in einem B2C-Markt. Also ihr sprecht ja Endkunden, also Endverbraucher an, eben Arbeitnehmer. Und deshalb ist eine Vermarktung mit einer ganz scharfen Positionierung ja auch wichtig, um rauszustechen aus vielen anderen Anwälten oder Rechtsanwaltskanzleien, die auch Arbeitsrecht für Arbeitnehmer anbieten. Und es ist ein sehr preissensitives Segment, weil natürlich ein Arbeitnehmer jetzt nicht die gleichen Budgets hat wie ein Corporate für seine anwaltschaftlichen Kosten, nicht? Ja. Und deshalb finde ich so spannend, wie ihr durch den Einsatz von Technologie, durch diese verschiedenen Analyse der Vorfälle und der Daten eigentlich diesen Effizienzgewinn schafft und neue Strategien entwickelt und sozusagen euer bisheriges Geschäftsmodell auf den Kopf dreht und sagt, Moment mal, es geht jetzt hier nicht immer nur darum, sozusagen vor Gericht zu ziehen und das zu erklagen, weil dann können wir die Sätze so und so behaupten, sondern sagen, Mensch, wir haben ein ganz neues Offering, ein ganz neues Angebot für diese Zielgruppe und das kombiniert ihr eben dann mit dieser Vermarktung. Also ich als Betriebswirtin finde das ganz großartig.
Ich muss dazu sagen, Zoe, wir haben am Anfang natürlich viel rumprobiert. Wir haben angefangen auch bei dem Punkt, worüber sind Mandanten eigentlich genervt? Und ich hatte in meiner Zeit bei Bucerius viele Studien und Untersuchungen gemacht, um dem näher zu kommen, um einfach zu wissen, was nervt Mandanten an Anwälten? Und es gibt, also neben den vielen Sachen, aber Sachen, die immer oben stehen, ist immer Kommunikation. Das heißt, ich erreiche den Anwalt nicht. Wenn ich ihn erreiche, dann ist er mit seinen Mandanten, mit seinen Gedanken woanders, dann hört er nicht richtig zu. Ich habe den Eindruck, der stellt mir Fragen, von denen ich mir wünschen würde, er wisse sie inzwischen, denn die hat er mir schon dreimal gestellt. Und irgendwie wirkt er immer so wie unter Druck. Und jetzt mal von der Anwaltsseite her gesehen, kann man nur sagen, super gut beobachtet. Das stimmt nämlich. Anwälte müssen so viel machen, dass dann Gespräche mit neuen Mandanten, die vielleicht immer so wiederkehrende Inhalte haben, zum Beispiel, wie läuft denn jetzt so ein Kündigungsschutzverfahren ab? Das ist für denjenigen, der anruft, von existenzieller Bedeutung. Dann will der kein Faltblatt zugeschickt kriegen oder einen Link, wo er drin steht, hier kannst du dich informieren. Der will mit jemandem darüber sprechen. Ein Anwalt allerdings, der das zum 500.000. Mal erzählt, ist vielleicht nicht der richtige Gesprächspartner dafür. Das heißt, wir müssen einem Mandanten bieten, dass er mit jemandem sprechen kann und dass er aber mit einem Anwalt erst dann sprechen muss, wenn es tatsächlich um den Anwalt geht. Aber es gibt viele Dinge zwischendurch, die Mandanten wissen wollen. Und da ist vielleicht der Anwalt gar nicht der ideale Gesprächspartner. Das heißt, neben unserer ganzen Technik und der Möglichkeit für Mandanten, alles online zu machen, merken wir, Arbeitsrecht hat einen hohen emotionalen Anteil, den kannst du nicht mit einer Eingabemaske abpacken. Da muss jemand da sein, der spricht und dann kann man sagen, pass mal auf, hier ist eine Maske, hier kannst du deine Daten hochladen. Und da muss man die so strukturiert zur Verfügung stellen, dass ein Anwalt wirklich auf einen Blick sieht, worum geht's in dem Fall. Und dann kommt der Anwalt auch in einer anderen Position, in einer anderen Rolle dem Mandanten gegenüber. Er kommt nämlich dann, wenn es wirklich um Rechtsfragen geht. Der muss dann nicht mitschreiben, was der Mandant ihm alles erzählt, sondern er hat sich den Fall angeguckt und kann dann gezielt Fragen stellen, und ist ganz bei der Sache und dann sind Anwälte super. Wenn es um Rechtsfragen geht mit Mandanten, das können Anwälte gut. Wenn es um Emotionen geht, das können Anwälte manchmal vielleicht auch gut, aber oft können sie das nicht so gut. Und das zu lernen, wie man das so hinkriegt mit der Balance und was man für Leute einsetzen kann. Du kannst ja in einem Anwaltsbüro nicht irgendwelche Leute da hinsetzen, die vielleicht dann auch sich ermutigt fühlen, Rechtsrat zu geben, obwohl sie es nicht dürfen. Wir sind ja streng reguliert und müssen darauf achten. Also wir haben, wie alle anderen, natürlich Lehrgeld am Anfang gezahlt. Jetzt haben wir den Eindruck, läuft gut, aber automatisch ging das alles nicht. Gerade der Ansatz, was wollen eigentlich Mandanten, so auch dieser Legal Design Ansatz. Am Anfang, als wir begonnen haben, hat ja noch Alicia Andert bei uns gearbeitet, die uns extrem geholfen hat. Diesen Ansatz auch durchzuführen, das war wirklich obercool, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und wir haben so viel gelernt von diesem Legal Design Ansatz, dass uns das auch sehr geholfen hat bei der Entwicklung von Chevalier. Und ich würde heute bei anderen Kanzleien, auch solchen, die schon lange dabei sind, denen würde ich immer sagen, setzt euch mal mit Legal Design Leuten hin und überlegt einfach mal, was ihr macht. Und was man eigentlich besser machen könnte. Diese Legal Design Workshops sind pures Vergnügen. Und man ist hinterher deutlich klüger und weiß, was man was man machen soll. Also wir haben da extrem von profitiert.
Absolut. Mir lag das schon die ganze Zeit auf der Zunge, Legal Design dich jetzt darauf anzusprechen, weil am Ende ist es eben, für die, die das nicht kennen, Legal Design, es geht nicht darum, dass wir alle Bilder malen im Design, sondern es ist eine Methode, die kommt eigentlich aus Stanford, und zwar ist es Design Thinking. Und das ist letztendlich genau das, was ihr gemacht habt, den User bzw. den Mandanten klar zu identifizieren und was sind deren Pain Points, ja? Und diesen Human-Centered Approach zu nehmen, sagen wir bauen Lösungen für einen User, um diese Pain Points in positive Experience quasi zu übersetzen. Was stört ihn und wie kann man es besser machen? Ihr habt ja letztendlich, und da redet man, das ist jetzt etwas technisch, man redet immer von einer User Journey ja im Design Thinking. Und ihr habt quasi die User Journey eines Mandanten im Arbeitsrecht analysiert und was daran alles nervig ist, aber eben auch für den anderen User, den Anwalt. Und da sind wir eigentlich wieder beim Thema Spezialisierung, weil ihr habt ja letztendlich, im Endeffekt ist es ja so, dass der Anwalt oder die Anwältin sich darauf konzentrieren kann und sich spezialisiert darauf, was sie und er am besten kann, und zwar Rechtsberatung geben. Und alles vorher, nachher, drumherum, das vielleicht nicht so sehr in dem Bereich ist, habt ihr jetzt anders sozusagen anders dargestellt mit anderen Personen, vielleicht die da viel besser drin sind, eine höhere Geduld haben oder mehr Empathie. Das ist ja nicht jede Person hat ja die gleichen Eigenschaften und ist für jeden Job gleich sozusagen passend. Und das finde ich total interessant, weil ihr dadurch ja eigentlich komplett also ich rede jetzt wirklich sehr BWL-mäßig, die Customer Experience eines Mandanten nicht nur digitalisiert habt, sondern komplett verändert, weil ihr dem wahrscheinlich sehr große Transparenz gibt, die richtigen Ansprechpartner zur richtigen Zeit, und wahrscheinlich denen auch einen Einblick gibt, wo stehe ich gerade, was sind jetzt hier die nächsten Steps. Und das finde ich so spannend, weil am Ende sagst du, ja, das wussten wir nicht an Tag 1, aber das ist auch so typisch, ein sehr innovativer Ansatz zu sagen, wir versuchen iterativ, ja, unser neues Geschäftsmodell aufzusetzen. Mit Kundenfeedback passen wir es wieder an. Und im wieder BWLer-Slang redet man vom Product Market Fit, ja. Und den kriegt man erst richtig hin, wenn man iterativ rangeht, weil der erste Entwurf ist es meistens nämlich nicht. Ja. Das kennen wir aus der Software auch ganz toll. Aber umso wichtiger ist es dann, dieses Konzept, manchmal ist es auch nur ein Prototyp auf Papier, mit einem Kunden oder einem Endnutzer zu validieren, nicht? Und
Ja.
das finde ich spannend, wie ihr das in eurem Segment gemacht habt. Wahnsinn.
Also es gibt da noch eine Sache, die man vielleicht lernen kann, die für andere Kollegen mit Sicherheit also ein wichtiges Learning wäre. Was wir so festgestellt haben, ist, als wir so genauer hingeguckt haben, es gibt unter den Leuten, die ein arbeitsrechtliches Problem haben, ganz viele, die wissen überhaupt nicht, dass sie ein arbeitsrechtliches Problem haben oder dass sie irgendein Recht haben. Also wir gut Erzogenen, wir wissen natürlich, wenn uns einer feuern würde, dann wüssten wir, was wir zu tun haben. Viele Leute wissen einfach nicht, was sie dann, die wissen noch nicht mal, dass sie ein Recht haben, dass das nicht einfach so geht. Sodass bei ganz vielen Menschen erstmal eigentlich der Punkt ist, weil du gerade Customer Journey gesagt hast. Die Customer Journey bei Jura ist überhaupt keine. Jura präsentiert sich, das Recht präsentiert sich wie eine fest verschlossene Burg. Da kommst du nicht rein. Und wenn du irgendwelche Leute suchst, die dir einen Weg durch diese dicke Burg geben, dann sind die alle sehr teuer. Das sind Anwälte und vielleicht noch so ein paar zugelassene Rechtsdienstleister. Aber weißt du, dass du die Leute da abholen würdest, wo die sind mit ihren Problemen? Und wenn Anwälte das wüssten, wenn die wüssten, wie viel Geschäft da draußen auf der Straße liegt, wie unglaublich erfolgreich man sein kann mit vielen, vielen Hunderten von Fällen von Menschen, wo man natürlich auch erstmal viel investieren muss. Häufig merkt man dann, ich berate jemanden, aber der hat keinen Fall. Aber es hat jemand mit ihm gesprochen. Gut für unser Karma. Und bei anderen merkt man plötzlich, dass die tatsächlich ein echtes Problem haben. Sie wussten es nur nicht und sie wussten schon gar nicht, dass sie Rechte haben. Also, wenn Anwälte manchmal so Bedenken haben, dass ihnen so diese Legal Tech-Dienstleister die Arbeit wegnehmen oder zu viel Konkurrenz machen oder sonst wie, wenn Anwälte verstehen würden, wie viel Geschäft eigentlich vorhanden ist, weil es so viele Menschen gibt, die unglaublich viele Rechtsprobleme haben, dass wir viel zu wenig Anwälte haben, um das tatsächlich alles zu bedienen. Man kann es nicht alles auf Grundlage des RVG bedienen, weil viele Leute eben doch nur geringwertigere Ansprüche haben. Ja, da muss man was für finden, so wie eben bei Flugverspätungssachen. Aber wenn man anfängt, sich mehr auf seine Mandanten einzulassen, dann kommt da unglaublich viel Geschäft bei raus. Anders als wenn du halt in deinem Büro sitzt und wartest, dass endlich jemand kommt und beschwerst dich über andere, die E-Commerce machen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß gemalt, aber ich würde eigentlich Anwälte ermutigen, sich viel mehr diesen Legal Tech Approach mal anzuschauen und zu fragen, wer sind eigentlich meine Mandanten, wo finde ich die und wie kann ich die über ihre Rechte in Kenntnis setzen und denen dann dabei helfen. Das ist ein unglaublich großer, nicht entwickelter und nicht bedienter Markt, den es gibt. Wir haben zwar nicht so eine Studie, so eine Legal-Need-Studie, aber mein Gefühl sagt mir, von den vergleichsweise wenigen Daten, die wir bei Chevalier haben, wenn ich das übertragen würde auf andere Felder, kann ich nur sagen, da gibt es einen Riesenmarkt von Leuten, die große Bedürfnisse haben und nicht wissen, wie sie die eigentlich befriedigen sollen. Vielleicht auch unsere Flightradar.
Ja, Flightradar war ja sowieso der erste deutsche Riesen-Legal-Tech-Pionier, sag ich mal, in dem Hype, in den Hype-Zeiten, also weil es einfach so anders war. Und am Ende des Tages, ich weiß ja, wir haben ja meine Masterarbeit auch über die Rolle von Legal-Tech-Startups gesprochen, geschrieben. Und ich weiß noch genau, damals war das eben auch noch alles fresh sozusagen in dem deutschen Mindset, wie, was ist denn jetzt hier Legal Tech und Disruption? Und ich meine, wir als Firma betreiben seit 37 Jahren Legal Tech, ja.
Ja,
Also,
eben.
wir haben da schon eine längere Geschichte. Aber das Interessante ist, was du ja auch sagst, am Ende des Tages, dieser ganze Markt, das ganze Marktsegment von Menschen, die eigentlich Rechte haben, aber gar nichts über diese wissen und auch nicht darüber wissen, wie sie die in Anspruch nehmen können, das ist am Ende eigentlich der ganze Markt von Non-Consumption, ja. Und wenn man über Disruption spricht, ist es ja oftmals so, dass es gar nicht eine Rocket Science neue Idee sein muss, die einen Markt durchwirbelt, sondern man kann auch sagen, Moment, das untere Marktsegment, was gar nicht bedient wird, warum schauen wir uns das nicht an? Weil da geht es dann nicht um den höchsten Stundensatz, sondern um das Volumen und mit kleineren, sage ich mal, Preistickets, ja. Aber man kann in der Masse viel mehr Wert schaffen, indem man sich komplett neu aufstellt und das ganze Thema neu durchdenkt und ganz neue Ansätze fährt, die eben traditionell Eingesessene, denen es meistens ja auch ganz gut geht, gar nicht so durchschauen. Also
Ja.
wahnsinnig spannend. Es ist letztendlich Disruption in Practice bei euch.
Nur noch ein Punkt, ein Argument für meine Annahme. Also bevor jetzt jemand sagt, na, du hast ja gut reden oder ist doch irgendwie nur, sag da mal einen Beleg dafür. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, dass die Kanzlei Rightmart aus Bremen, die hat eine Schwestergesellschaft, von der sie die gesamte Infrastruktur bekommt. Und in dieser Schwestergesellschaft ist eine Rechtsschutzversicherung Gesellschafter, eine kleine aus München. Und jetzt ist eine weitere Rechtsschutzversicherung eingestiegen und es wurde berichtet über eine Finanzierung von 27,5 Millionen Euro. 27,5 Millionen Euro. Jetzt weiß man nicht, wie groß ist der Anteil, den es für die 27,5 gegeben hat. Ist es die ganze plus die Einfamilienhäuser der Gründer oder ist es nur ein Anteil? Das weiß man nicht. Aber alleine der Betrag zeigt, dass zwei Versicherungen als strategische Investoren der Meinung sind, in dem Bereich B2C, also das, was Rightmart macht, nämlich Verbraucherberatung, die haben mit Hartz IV angefangen, damit sind sie sehr groß und erfolgreich geworden und wollen jetzt im Verbraucherbereich weiter wachsen und die führende allgemeine Verbraucherkanzlei werden. Finde ich einen total coolen Ansatz. Ein bisschen sehr bold, aber bitte, so muss es sein. Und es gibt zwei strategische Investoren, die so viel Geld da reinstecken, weil sie daran glauben. Also wenn mir jetzt noch einer sagt, ach, der Markt, der bringt vielleicht doch nicht so viel, dann weiß ich es auch nicht so richtig. Dann ist er einfach kein Unternehmer, ja. Dieser Markt wartet einfach nur auf Anwälte, die bereit sind, rauszugehen. Und zwar sowohl im B2C wie auch im B2B-Markt, rauszugehen und sich mit neuen Wegen zu versuchen, sich zu etablieren.
Absolut. Ja, absolut. Der Marco Klock, den kenne ich auch gut. Der ist nämlich auch bei IO. Das ist nämlich so ein Unternehmernetzwerk, Entrepreneurs Organization. Und da werden auch uns einem immer sehr bolde Mindsets sozusagen verabreicht. Deshalb, ich kann mir das genau vorstellen und denke, es ist einfach wahnsinnig spannend im großen Ganzen gesehen zu sagen, Mensch, wie gut, dass endlich diese Segmente sozusagen mal auch Aufmerksamkeit bekommen, ja, die sonst immer vernachlässigt wurden, weil ist nicht lukrativ genug, ja, und ist ja auch, wenn man es vom Markt her schaut, super fragmentiert und die Vermarktung dahinter ist auch sehr schwierig, weil wie willst du denn jetzt plötzlich alle Verbraucher erreichen? Und die machen das ja, so wie ich das mitbekommen habe, glaube ich, ganz geschickt, indem sie versuchen, eine große Brand an sich aufzubauen, dass man assoziiert, ah Mensch, Thema X, ja, da gehe ich auch zu denen, nicht? Und das finde ich so spannend, weil am Ende des Tages, gerade wenn man B2C macht, ist Marketing nochmal was ganz anderes, als wenn man B2B macht. Und ich weiß noch, ich war mal mit dem Solmecke irgendwo unterwegs und der hat irgend so einen Vortrag gehalten, hat genau erklärt, wie er seine Vermarktungsstrategie macht. Und dann bin ich danach zu ihm hin und meinte so, sag mal, also wieso erzählst du das so offen? Hast du nicht Angst, dass das dir jeder kopiert? Und er hat einfach nur müde gelacht und gesagt, ach so, das macht eh keiner nach, weil es macht einfach keiner.
Das
Ja,
stimmt.
und wenn man da mal wirklich einfach mal out of the box denken, nicht so konventionell, Kanzlei oder keine Ahnung, Rechtsberatung, da sind so viele Potenziale und wenn man dann schaut, welches Marktsegment ist eigentlich noch attraktiv und noch völlig underserved, da tritt man dann auch plötzlich auf wahnsinnig dankbare Kunden, die sagen, Mensch, endlich mal jemand, der uns annimmt und das auf eine Art und Weise, die ich irgendwie erwarte, digital, transparent, gute Kommunikation. Ja, also ich glaube, da ist im gesamten Rechtsmarkt noch viel Luft nach oben, auch im B2B. Ich würde sagen, nicht nur B2C.
B2B auch. Es gibt übrigens ein, es gibt ein Vorbild unter den Steuerberatern. Der größte Steuerberaterkonzern in Deutschland, das sind nicht die Big Four, sondern das ist ETL. Ich würde nicht sagen, kennt kein Mensch. In ihrem Markt sind die schon sehr bekannt. European Tax Law. Und das ist ein Kölner Steuerberater, der starke unternehmerische Gene hat, ist jetzt schon in Ehren gegraut und gealtert, der Wernze, der hat angefangen, kleine Steuerberaterkanzleien aufzukaufen von Leuten, die vor der Altersgrenze standen und keinen Nachfolger hatten. Und er hat inzwischen, ich glaube, über 900 Büros in Deutschland, 900, 900, kleine Steuerberaterbüros, und er hat ein Modell, wie der auch also wie der die Inhaber dieser Kanzleien so bedient, dass sie sich freuen, noch bis zu ihrer Rente zu arbeiten und dann einen Nachfolger haben, um den das in die, und dem das in die Hand geben. Und ob das jetzt unter Anwälten auch so passiert, also ob man einen Verbraucherbrand mit so viel Büros aufbauen kann, sodass ein Verbraucher, wenn er irgendein Problem hat, sofort denkt, Rightmart. Das ist ja das Ziel, ne? Also so eine Marktdurchdringung zu haben, das muss man mal sehen. Das muss man mal sehen. Aber
Ist auch ein gutes Budget nötig dafür,
da
nicht?
muss man ganz schön viel Budget für haben. Aber ausgeschlossen ist es überhaupt nicht. Und ich meine, die Sache, dass man noch so viele Büros hat, ist, du siehst einfach nur, wie fragmentiert der ganze Markt und wie kleinteilig der noch ist und wie schwer sich ein zentrales Dienstleistungsunternehmen tun würde, das sagen würde, schick mir das doch alles per Scan oder per E-Mail oder per weiß der Teufel wie. Das funktioniert noch nicht. Du brauchst noch diesen Kontakt. Aber auch daran sieht man wieder, es ist unglaublich in Bewegung. Es gibt schon so Dinge seit langem, da haben wir nur als Anwälte nie so richtig hingeguckt. Und diese Vernetzung, die dann stattfindet über ETL, die aus der Zentrale alles das bietet, was kleine Steuerberaterkanzleien nicht haben können. Also Gutachten zum Beispiel zu komplizierteren Fragen. Alles das, was man gut als Shared Services verkaufen kann. Und dann konzentrierst du dich als Steuerberater eben als das, was du bist. Du bist nach draußen mit deinem Mandanten unterwegs und hinter dir hast du ein Büro, eine Homepage und so weiter und so weiter. Und das nimmt dir einer ab. Ey, solche Netzwerke sind doch ideal. Warum gibt es sie eigentlich nicht bei Anwälten? Ich meine, ich habe, wenn ich das mal.
Ich würde sagen, es wird dringend Zeit.
Ja, also, und weißt du, wenn ich das mal sagen darf, ich habe mit deinem Vater vor über 10 Jahren darüber gesprochen. Da hat er mir ein Modell vorgestellt und ich habe das damals verstanden, aber nicht begriffen. Es ging damals schon um die Frage der Stärke eines Netzwerkes von kleinen Einzelanwaltskanzleien und wie man das technisch so unterstützen kann durch eine Plattform. Damals war LeakCare das einzige System, was webbasiert war. Alle anderen waren On-Site-Software. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, die Ideen und die wenigen Visionäre, die gab es schon lange und es hat so einen langen Vorlauf dann, bis sich das umsetzt. Aber es setzt sich dann irgendwann um und bietet einfach nur noch neue und weitere Möglichkeiten. Also ich finde es cool alles.
Ja, mein Vater hatte immer sehr viele Ideen, meistens sehr viel zu früh. Und es hat auch nicht immer jeder die verstanden. Von daher, das kann ich sehr gut nachempfinden. Aber ich weiß noch, ich glaube, das, was du meinst, hatte er unter dem Titel Lexzellenz
Ja.
Verein sozusagen notiert da. Da hatte er mich dann zwischenzeitlich, glaube ich, war zwischen Studium und Schule oder Studium 1 und 2, wer weiß, keine Ahnung, hatte er mich auch mal da in so einem Sommerprojekt, ja, so, wir müssen jetzt hier mal was ausarbeiten und so, weiß ich noch genau. Und da sollte es eben auch um dieses Netzwerk von Kanzleien gehen, wo jeder quasi auf dieses Portal sich schalten kann. Jeder hat also quasi die Technologie wird geteilt. Und so wie du es gerade eigentlich auch genannt hast, diese Shared Service Center, wo die auch wieder Thema Spezialisierung, also Division of Labor, sagt man im BWL immer. Jeder macht das, was er am besten kann. Und die Anwälte sollen ihre Tätigkeit, die sie am besten können, machen. Und alles andere kann doch geteilt werden. Also ein sehr idealistischer Anspruch,
Ja.
der in der juristischen Branche vielleicht nicht immer sozusagen die erste Idee wäre, mit seinem Wettbewerber jetzt sich die IT-Abteilung zu teilen, nicht? Aber am Ende ja sehr schlau, weil dadurch die Kosten für alle geteilt werden und deutlich geringer sind. Und ich denke, Netzwerke bieten einfach gigantische Chancen. Ja, man ist ja viel stärker, wenn man sage ich mal, einer gesammelten Marke auftritt, kann man ja viele Spezialisierungen unter ein Dach kriegen, und gleichzeitig die Qualität in der Expertise haben und gemeinsam ein super gutes Support-Team im Hintergrund haben, quasi, nicht? Also eigentlich sehr spannende Ansätze damals schon gehabt.
Ja, und damals hatte er auch Ideen, die, also aus heutiger Sicht würde man nicht verstehen, was da so revolutionär dran war. Aber zu sagen, du bist Teil eines Netzwerks und hast eine Plattform und kannst einen Kollegen einbeziehen, einfach indem du ihm Rechte gibst, damit er auf eine Akte online zugreifen kann. Also du musst nicht kopieren und verschicken oder sonst wie, sondern du gibst jemandem Zugang. Dann kann er an der Akte mitarbeiten. Natürlich wird der Mandant erst gefragt, ob er damit einverstanden ist. Und wenn die Mitarbeit vorbei ist, die ja häufig nur projektbezogen ist, dann wird der Zugang wieder gesperrt und dann sind die Sachen wieder. Also die Vereinfachung der Zusammenarbeit, übrigens ein Konzept, mit dem die Präsidentin des DAV, Edith Kindermann, seit 2 Jahren auch durch die Lande zieht und für Netzwerke von Anwälten wirbt. Eben aus dem Gesichtspunkt, um Kosten zu sparen und sich auch Software leisten zu können, die man sich alleine nicht leisten würde. Und auch Marketing-Services und so weiter und so weiter. Also aus der Erkenntnis, dass wir immer besser werden, je spezialisierter wir sind, gleichzeitig auch wissen, dass wir jemanden brauchen, dem wir so vertrauen, dass der für uns bestimmte spezialisierte Leistungen zusammenführen kann. Daraus ergibt sich die Stärke der Netzwerke, die Stärke der Spezialisten und die Notwendigkeit, so für diese General Practitioner oder so diejenigen, die in der Lage sind, eine Sache ganzheitlich zu verstehen und einzelne Spezialisten zusammenzuführen. Ich glaube, das ist ja das, was gute Wirtschaftskanzleien eigentlich auch tun in ihrem Bereich, indem sie die vielen verschiedenen Spezialisten, die sie haben, für ein Projekt zusammenziehen und dann gibt es einen kleinen Partner, der sorgt dafür, dass das ganze Ding dann fluppt. Das findet aber alles hinter der Mauer statt, wo vorne Baker McKenzie oder wer auch immer draufsteht. Und das können, glaube ich, Einzelanwälte und kleinere Anwälte genauso hinbekommen, indem sie Teil eines Netzwerkes sind. Der Preis ist eine gewisse Standardisierung, die man eingehen muss, denn du willst ja wenn ein Mandant an ein bestimmtes Leistungslevel gewöhnt ist, dann muss, wenn man ihm jemanden empfiehlt, der mindestens das gleiche Leistungslevel auch haben, sonst ist es keine Empfehlung. Und in diesen Netzwerken steckt meines Erachtens die Zukunft der Anwaltschaft. Also hohe Spezialisierung, hohe Unabhängigkeit und Ad-hoc-Netzwerk, also Ad-hoc-Verbindung, wenn es nötig ist, Und das ist der kleine Teil, der sich überhaupt noch traut, sich selbstständig zu machen. Der Großteil in Deutschland, wir sind hier so eine Angestelltenrepublik, das muss man, glaube ich, schon mal sagen. So Leute wie du und ich sind Ausnahmen.
Ja, durchaus. Ja. Die Lust auf unternehmerisches Risiko ist, glaube ich, ja, nicht so krass ausgeprägt heutzutage,
In
aber.
unserer Blase ja. Unsere Blase besteht hauptsächlich aus Leuten, die eigentlich sich selbstständig machen wollen.
Ja,
Aber wenn du dich
ich finde es
umguckst.
das Schönste, überhaupt unternehmerisch tätig zu sein, muss ich sagen. Und ich habe jetzt schon wieder so viele Ideen für im Nachgang, was man alles machen könnte.
Ja.
Aber am Ende des Tages ist es ja einfach so schick, was du sagst. Also, was du angesprochen hast, diese Funktionalität von vor 10 Jahren, die mein Vater da erwägt hat, das haben wir halt heute standardisiert in unserer Software drin, dass du sagst, ah, hier Akte freischalten und du kannst Dokumente auswählen, du kannst sagen, darf bearbeiten, ja, nein oder nur lesen und dann kannst du es wieder entziehen, die Rechte. Also, das, unsere Leakair-Kunden können das täglich nutzen.
Genau. Und eure Wettbewerber sagen, können wir auch, ja, aber dann muss man immer sagen, aber wisst ihr was, die haben schon 10 Jahre Erfahrung damit und haben das.
Ja, und wer ist denn wirklich cloud-basiert von denen? Also darüber wollen wir jetzt nicht reden. Aber wir sind ja auch spezialisiert und haben uns ja auch aus dem Kanzleiumfeld rausgezogen, eben auch um zu spezialisieren und zu sagen, Mensch, wir wollen hier einen klaren Fokus und für unsere Mandanten den besten Service, nicht? Und was ich aber zu deiner Idee gerade sage, super gut und spannend finde, ist das Thema Netzwerke. Eigentlich bräuchte es ja eine Plattform für diese ganzen Einzelkämpfer oder kleineren Kanzleien, die sich drauf docken können, eine einheitliche technologische Basis quasi, dann dieses Shared Service Center. Und was ich aber als Mandant wiederum wahnsinnig wichtig fände, ist einfach ganz klare Transparenz, was Prozesse, also Projektfortschritt quasi, aber eben auch Kosten angeht. Und ich habe ein ganz anderes Beispiel, das habe ich irgendwie am Wochenende zufällig gesehen bei einer Freundin irgendwie im Bild. Die hat von einer Modefirma ein Foto gemacht, und zwar ist das eine anscheinend sehr nachhaltige Firma aus Portugal, und die brechen dir ganz genau runter, wie viel Cent bei dem Kleidungsstück für den Knopf, für die Naht, für die Produktion, für die Logistik, für dies und dann für Mitarbeitergehälter und. Und dann sagen sie hier, das ist Preis X, den, wenn du es bei uns kaufst oder wenn du es im Groß- oder hier im Retail kaufst, kostet es halt nochmal mehr, weil wir müssen eine Marge nehmen. Ganz transparent. Ja, ob du jetzt das T-Shirt kaufen willst oder nicht, ist ja dein Problem dann am Ende oder vielleicht möchtest du es auch gar nicht. Aber du hast das Gefühl, ich als Konsument bin informiert und kann jetzt eine ganz andere Art der Entscheidung treffen. Und das gerade im Juristischen, finde ich, für alle Nicht-Juristen ist eine extrem hohe Informationsasymmetrie. Und dieses Vertrauenselement ist so wichtig. Und ich glaube, das verstehen einige Juristen noch nicht, dass man durch transparent Vertrauen schaffen kann. Ja, und nicht nur durch einen freundlichen Umgangston. Weil mich als potenzieller Mandant würde das so erleichtern, zu sagen, wow, hier weiß ich, das bekomme ich und da kommt nicht am Ende wieder eine Rechnung, wo ich dann irgendwie einmal groß schlucken muss, nicht? Und ich glaube, das sind so Ansätze, die auch in der juristischen Branche ganz viel Potenzial noch entfalten können für diejenigen, die das als Chance sehen und nicht, oh Gott, ja, ich muss jetzt mein Geschäftsmodell verändern, sondern es birgt ganz große Potenziale eigentlich, nicht? Also
Kennst du BusyLamp, diese Software
klar,
BusyLamp?
ja.
Die haben, als sie angefangen haben, da waren die erfolgreicher im Ausland und auch bei Unternehmen natürlich. Bis dann irgendwann in Deutschland jemand begriffen hat, und das war interessanterweise Linklaters. Linklaters hat gesagt, weißt du was, wir bieten das proaktiv unseren Mandanten an. Also für alle, die mit BusyLamp nichts anfangen können, eine Plattform, auf der Mandanten mit ihren Anwälten Projekte abwickeln können und die Anwälte erfassen ihre Zeiten, sodass die Mandanten in Real-Time sehen können, wie hoch eigentlich die Kosten wofür gelaufen sind. Sodass man auch mal damit leben muss, dass ein Mandant einen anruft und sagt, sag mal, da sind gestern so Zeiteinträge gelaufen, sag mir mal schnell, was da gerade läuft. Das gefällt einem Anwalt in der Theorie überhaupt nicht. Aber es hat dazu geführt, dass eine viel höhere Vertrauensbasis zwischen Mandanten und Anwalt ist, weil man es die ganze Zeit doch schon sehen kann. Du musst nicht am Schluss, wenn du dann mit der Rechnung ankommst und der Mandant aus der Ohnmacht wieder rauskommt, dann erklären, warum das so viel ist, ja? Also dieses proaktive Vertrauen schaffen dadurch, ich finde das total cool mit diesem Modeunternehmen, dass du eben auch als Netzwerk sagen könntest, pass mal auf, hier sind folgende Leute, die werden Folgendes tun. Ich übernehme die Überprüfung der einzelnen Bestandteile und du bekommst eine Rechnung, hast auch nur einen Ansprechpartner, niemand wird auf den anderen verweisen, aber ich zeige dir trotzdem, woraus die Rechnung besteht. Leute lieben das, weil sie das auch wieder irgendwelchen Shareholdern erklären können, sich selber erklären können. Und das ist letztlich so, das schafft Das schafft Vertrauen. Also so diese Stärke von gutem Projektmanagement und das, was wirklich gute Wirtschaftskanzleien drauf haben, nämlich echt gutes Projektmanagement. Und den Stab muss man mal brechen für die. Das können einige der Kanzleien wirklich super gut. Und das mit hoher Spezialisierung, hoher Unabhängigkeit und so einem guten Netzwerk technisch unterstützt. Also in sowas würde ich investieren.
Ich auch. Das Spannende ist ja, was du gerade sagst, um das noch zu ergänzen. Es ist ja nicht nur Transparenz schafft Vertrauen, sondern es dient auch als A-Kommunikationsgrundlage und zum Managen von Erwartungen, nicht? Dass man am Anfang sagt, was ist das für ein Thema? Was budgetieren wir denn dafür? Was glauben Sie denn, wie viel Aufwand das benötigt? Und klar, da gibt es immer Dinge, wo man sagt, das können wir jetzt noch gar nicht sagen. Das kenne ich aus der Softwareentwicklung auch. Das kann man jetzt noch gar nicht abschätzen.
Naja.
Das ist individuell alles.
Ja, genau.
Aber man hat ja doch auch Erfahrungswerte, nicht? Und dass dadurch einfach die Erwartungen besser gemanagt werden können durch die Transparenz, die Vertrauen schafft. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Komponente.
Aber guck mal, so, findest du das nicht? Ist es nicht komisch, wenn vor dir jemand steht, der sagt, du, ich bin absoluter Spezialist, ich mache nichts anderes? Und dann fragt er, sehr interessant, und was kostet die ganze Sache? Und der dann sagt, ja, nee, das kann man aber nur echt nicht sagen. Das ist ja in jedem. Dann denk, also entweder stimmt das eine oder das andere nicht, ja? Also, okay, das ist nicht die Zukunft, das ist Vergangenheit. Zukunft ist
Genau,
woanders.
genau. Oder einfach das Runterbrechen. Also allein so, als man dann, finde ich es traumhaft zu sehen, wenn angenommen ist jetzt eine größere, sag ich mal, Transaktion oder ein größeres Projekt, zu sagen, Mensch, was sind denn die einzelnen Bausteine in diesem Projekt, ja? Und wie können wir die vielleicht runterbrechen, dass sie bezifferbar werden, ja? Und können wir auch eine zeitliche Achse darauf geben, also wie so ein Timeline-Projektmanagement. Einfach, und dafür gibt es also die Möglichkeiten heutzutage durch Technologie, das so schick und cool wie möglich zu gestalten, dass der Mandant sagt, mega nice. Ich bin immer im Bilde, ob das jetzt B2C oder B2B ist, finde ich, ist dabei egal, sondern man hat einen guten Überblick und das schafft eine so viel bessere Kundenbeziehung. Und wenn man dann wiederum unternehmerisch denkt, ist man ja an längerfristigen Kundenbeziehungen interessiert, nicht nur an einmaligen Projekten, weil dann sind wir wieder bei Vermarktung, Akquisitionskosten eines Kunden und sozusagen, was steht dem gegenüber. Und ich glaube, was ich als BWLerin in der juristischen Branche so toll finde, ist, dass es noch so viel Potenzial gibt, betriebswirtschaftlicher in dieser Weise zu denken oder unternehmerischer. Und es ist einfach, es macht so Spaß, wie mit dir zum Beispiel, diese Konzepte sich zu erdenken, ja, und zu sagen, Mensch, vielleicht finden wir jemanden, der Lust hat, sowas auch auf die Beine zu stellen. Ja, wir haben ja zwei Köpfe mit Know-how und vielleicht brauchen wir noch eine dritte Person, die daran auslöst. Also an alle Zuhörer, meldet euch gerne bei uns. Wir haben da viel Input. Ja, ich würde sagen, zum Abschluss, hast du vielleicht noch so ein, zwei Botschaften oder Ideen oder Leitbilder für dich für jetzt so die nächsten Jahre, vielleicht auch vor dem Hintergrund, was jetzt so Large Language Models auch für die Juristen bedeutet? Manche haben da ja etwas Angst, aber vielleicht gibt es ja auch viel mehr heutzutage schon, die es als Chance sehen, jetzt nicht unbedingt daraus ersetzt zu werden, sondern als Unterstützung für die Juristen, für die juristische Arbeit oder. Was ist so, was denkst du so in den nächsten, vielleicht realistisch, 1 bis 3 Jahren? Man muss ja in so kleinen Horizonten denken, weil die nächsten 10 Jahre, glaube ich, ist viel schwieriger vorherzusagen. Was glaubst du, werden da die großen Themen sein, die unsere Branche bewegt und vielleicht auch verändert?
Also erstmal, was uns diese Large Language Models lehren, ist, dass wir offenbar in so eine Phase der Entwicklung treten, wo sich die Entwicklung rasend schnell ereignen. Also, dass wir zwischen November 22 und heute nicht nur das eine ChatGPT haben, sondern verschiedene Sprachmodellanbieter und die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle und so weiter und so weiter in einer wirklich vergleichsweise kurzen Zeit mit einem europäischen Gesetzgeber, der versucht, mit raushängender Zunge irgendwie das so zu regeln, dass die unzweifelhaft verbundenen Gefahren einigermaßen eingegrenzt werden. Weißt du, ich habe Anfang 22 einen Beitrag veröffentlicht über ein GPT-3 für Jura. GPT-3 ist die Technologie, die dem zugrunde liegt. Und zwar habe ich das im Rahmen einer Besprechung einer Gerichtsentscheidung von Smart Law, vom BGH gemacht und habe die Frage gestellt, provozierend, wie wäre das eigentlich, wenn so eine Software ankäme, die mit dem gesamten Jurawissen der Welt gefüttert ist So ein Jura-ChatGPT, was wäre das? Und dann habe ich in dem Beitrag geschrieben, ist mir heute peinlich, das sei Zukunftsmusik, das gäbe es in den nächsten Jahren nicht. Und weniger als ein Jahr später siehst du plötzlich, was möglich ist. Also, was werden wir in den nächsten 3 Jahren sehen? Wir werden erstens ein irgendwie regulatorisches Konzept sehen, was es möglichst verhindert, dass die Gefahren, die mit diesen Sprachmodellen, nämlich Fake News in einer Geschwindigkeit zu verbreiten, kannst du schnell, kannst gar nicht gucken, das in den Griff zu kriegen. Aber das ist mal, ich will jetzt mal nicht auf Gefahren gehen, sondern das, was es mit sich bringt, ist, es bietet für uns die Möglichkeit, unsere Produktivität zu vervielfachen. ChatGPT und andere Sprachmodelle können Dinge, die können in einer Geschwindigkeit, die können Juristen, also Menschen, einfach nicht. Und wenn wir es hinkriegen, das uns zunutze zu machen, dann glaube ich, also verändert sich total unser Beruf und das Berufsbild, was wir immer noch haben. Wir bekommen jetzt vielleicht mit, wie es vor über 100 Jahren den Webern ging. Ja, ich glaube nicht, dass wir überflüssig werden, aber es wird sich einfach das Berufsbild verändern. Ich kann einfach nur sagen, du hattest ja schon Micha Friedmann in deinem Podcast. Wir sind auch gerade dabei, mit Hilfe eines Sprachmodells unser eigenes Know-how auszuwerten, um dann mit einem Sprachmodell eigene Texte neu zu erstellen, um einfach schneller und produktiver werden zu können. Und die nächsten Jahre werden ganz viel von rumexperimentieren und versuchen und Failures und sonst wie bestimmt sein. Aber am Ende wird es so sein, dass sich das, was den Anwalt unersetzlich macht, nämlich das Projektmanagement in der Mitte, die ganze Emotional Intelligence und Kommunikation, also die direkte Kommunikation, in Abgrenzung zu dem, was an Texten produziert wird, was eine Maschine deutlich besser kann, die aber wiederum ja gespeist wird von Dokumenten und Wissen, was von Menschen stammt. Also, es ist noch schwer, das so in einen Begriff zu bekommen. Ich kann einfach nur sagen, in den nächsten Jahren erwarten wir bei Chevalier ganz erhebliche Umbrüche der Art, wie wir arbeiten, wie wir unsere Texte und unser Know-how erstellen. Und gleichzeitig werden wir das in einem traditionellen arbeitsrechtlichen Umfeld tun. Also, ich kann keine genaue Voraussage geben. Ich kann nur sagen, es wird sich in hoher Geschwindigkeit weiter verändern, denn es wird keine Regulierung geben, die diese Software verhindert. Im Gegenteil, diese Software wird einfach immer schneller und immer besser werden. Und wenn man sie anfängt mit eigenem, also geprüftem Wissen zu testen, dann erstellt die in einer Geschwindigkeit Texte, die uns wiederum in die Lage versetzt, etwas ganz anderes dann damit zu tun als bisher, nämlich Zeit aufzuwenden, um zu suchen und dann so umständlich, wie wir sind, daraus was Neues zu gestalten. Wie das genau aussieht, weiß ich nicht, werden wir aber alles rausfinden.
Absolut, vielen Dank dafür. Ich glaube, Trial and Error, wie gehabt, ist wichtig, um am Ende eine customer-centric Lösung zu finden. Und am Ende des Tages ist es ja wieder das Thema Spezialisierung. An alle, die jetzt noch nicht irgendwie an Spezialisierung für sich selber gedacht haben, ist es vielleicht dringend Zeit, weil gerade wenn Large Language Models gewisse Dinge besser und schneller können, sollte man sich auf das spezialisieren, was man besonders gut kann und was diese Systeme nicht können, nicht? Also sei es jetzt im Rechtsgebiet oder eben in der Mandantenbetreuung oder in der Art und Weise, wie man unternehmerisch tätig ist. Ich glaube, darin liegt am Ende in Zukunft der Unterscheidungsgrad. Und ich denke, ein iteratives, offenes Mindset ist ganz, ganz entscheidend. Und einfach zu sagen, Mensch, wir schauen uns das jetzt als Chance an und versuchen früh mit dabei zu sein, weil am Ende hat man sonst, glaube ich, das Nachsehen, wenn man es so lange wie möglich ignoriert. Also Markus, in dem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit und diese unglaublich spannenden Eindrücke. Ich bin ganz begeistert, was wir hier jetzt schon wieder für Pläne geschmiedet haben, was anwaltliche Netzwerke angeht. Ich glaube, das sollten wir vielleicht vertiefen, ohne uns sozusagen den Fokus zu verlieren von unseren eigentlichen unternehmerischen Tätigkeiten, nicht? Spezialisierung und Fokus ist ja wichtig, aber Innovation sprudelt meistens ja auch nur gemeinsam. Umso schöner für diesen Austausch. Vielen, vielen Dank und euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Und an alle, die jetzt großes Interesse bekommen haben, wir verlinken den Artikel von Markus natürlich auch in den Shownotes. Und nur so als Add-on, der Micha hat auch in seinem Podcast gesagt, ja, er hätte auch gedacht, also so im Oktober, ja, er hatte auch ein Interview gegeben, ja, also bis unser Algorithmus das und das kann, das dauert vielleicht nur so 3 Jahre oder ich weiß nicht genau, 2, 3. Und dann kam ChatGPT raus und dann hat sich auch für ihn die gesamte Welt verändert. Also so kann es gehen und das kann man nicht antizipieren, aber die Frage ist dann eben, wie geht man damit um? Ich glaube, wir haben da sehr, sehr gute Herangehensweise. In dem Sinne, Markus, vielen, vielen Dank und alles Liebe nach Berlin.
Hier nach Hamburg. Vielen Dank für das nette Gespräch. Tschüss.
Danke.
Bis zum nächsten Mal beim Leaker Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leaker.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom Leaker Podcast. Stay tuned!